Hier sind die Turmhöfen, hier ist der offizielle Podcast des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes. Lange haben wir gewartet, jetzt haben wir ihn endlich bekommen. Finn Bartels ist heute bei uns zu Gast, darüber freue ich mich sehr, denn wir mussten ihn einladen. Er ist Fußballer des Jahres in Schleswig-Holstein geworden, Fußballer des Jahres 2020, hat sich gegen die Kieler Kollegen Hauke Wahl und Yesung Lee, der ja zu dem Zeitpunkt noch in Kiel gespielt hat, durchgesetzt und bei der Wahl hat er gewonnen, präsentiert von Lotto Schleswig-Holstein und dem SAV. Und da wollten wir ihn natürlich unbedingt in den Podcast reinbekommen. Und jetzt ist er endlich da. Jetzt in der Länderspielpause hat er Zeit. Und wir haben gesprochen über die Auszeichnung logischerweise, über das aktuelle Tagesgeschäft. Wie groß ist die Befreiung nach diesem ersten Sieg? Oder war es überhaupt eine Befreiung? Ja oder nein? Darüber haben wir gesprochen. Es ging logischerweise um seine Karriere, um seine Wurzeln. Warum hat er überhaupt mit Kicken angefangen? Sein Opa beispielsweise war großer Handballer. Und wir klären, welcher Fußballverein in der Jugend oder in seiner Kindheit in der Familie Bartels eigentlich der Favorisierte war und ob man das überhaupt in diesem Podcast sagen darf. Ich sage ja, völlig legitim. Das und mehr jetzt mit Finn Bartels im Turmhöfen-Podcast. Mein Name ist Finn Ole Martins und jetzt gehen wir rein. Herzlich willkommen im Turmhöfen-Podcast, Finn Bartels. Hi.
Hallo, dankeschön.
Schön, dass du Zeit findest. Es ist Länderspielpause. Wie geht's dir? Erste wichtige Frage.
Ja, mir geht's gut. Ich glaube, uns allen ist so ein bisschen kleiner Stein von Herzen gefallen nach dem Wochenende. Und jetzt kann man ein bisschen, natürlich haben wir jetzt die Tage auch akribisch weitergearbeitet, aber ein bisschen entspannter in die Länderspielpause gehen.
3-0 gegen Erzgebirge Aue. Holstein-Kiel kann zu Hause offenbar nur 3-0. Entweder so oder umgekehrt. Aber da sprechen wir gleich drüber. Wir wollen heute hauptsächlich auch über dich sprechen. Und warum wir schon lange versucht haben, dich ins Interview zu holen, ist die Auszeichnung Anfang des Jahres. Du wurdest zum Fußballer des Jahres in Schleswig-Holstein gewählt. Herzlichen Glückwunsch an verspäteter Stelle jetzt nochmal.
Danke schön. Ja.
Ist schon ein paar Monate her. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit zwei weiteren Holstein-Spielern, mit Hauke Wahl und Yesung Lee. Hat denn der Titelträger aus dem letzten Jahr, Ahmed Arslan, dir schon gratuliert quasi, um den Preis weiterzureichen?
Ja, hat er gleich gemacht. Er hat auch gesagt, dass er damit einverstanden ist, dass es doch ein würdiger Nachfolger auch für seine Auszeichnung war. Und damit konnte ich gut leben.
Als jemand, der so viel schon erlebt hat in seiner Karriere, so erfahren ist, bedeutet das eigentlich überhaupt noch was?
Doch, klar. Also natürlich ist es so insgesamt ein Verdienst, glaube ich, für die ganze Mannschaft, weil wir da einfach eine super Runde gespielt haben. Aber auch für mich persönlich, natürlich ist das irgendwie auch schön, wenn man dann hier nach Schleswig-Holstein wieder zurückkommt, dann auch so eine Auszeichnung nochmal entgegenzunehmen. Keine Frage.
Hat dich das eigentlich positiv überrascht, dass es so gut gelaufen ist mit dir und Holstein, dass es wirklich so wie die Faust aufs Auge gepasst hat?
Ich habe ja immer so schön gesagt, man hat davon geträumt irgendwie. Das war so das Szenario, was man abends im Kopf hatte, wenn man ins Bett gegangen ist, bevor man dann die Unterschrift darunter gesetzt hat irgendwie. Dass es dann wirklich so in der Realität alles so gekommen ist, mit dem kleinen Wehmutstropfen am Ende. Aber insgesamt, glaube ich, können wir alle so hoch zufrieden sein mit so einer Saison. Und für mich persönlich ist das echt eine schöne Sache gewesen, so wieder in die Heimat zu kommen.
Auch da müssen wir gleich nochmal drauf zurückblicken. Ganz kurz einmal, wenn du sagst, auch das ist noch eine Ehre für dich. Was war so die, kann man das sagen, die größte Ehre im Laufe deiner langen Karriere, die dir zuteil wurde?
Insgesamt war es, glaube ich, eine Ehre, so viele Spiele in der ersten und zweiten Liga machen zu dürfen. Da gibt es jetzt gar nicht mal so eine Einzelauszeichnung, obwohl doch Tor des Jahres war ja auch noch dabei oder des Monats, des Jahres ist es ja nicht geworden. Aber das sind natürlich so kleine Dinger, an denen freut man sich natürlich. Aber insgesamt, glaube ich, ist es immer auch eine schöne Auszeichnung, wenn man sich so lange in den ersten beiden Ligen etablieren kann.
Stimmt, Platz 2 war das, ne? Bei Tor des Jahres.
Für mehr hat es leider nicht gereicht.
Also das verfolgt ihr schon, ja? Wie gut wer da abschneidet so?
Ja, ich muss ehrlich sagen, sonst nicht so intensiv, also vielleicht mal nebenbei, aber wenn man selber halt dann nominiert ist, dann guckt man vielleicht doch nochmal hin, wer hat da was für ein Tor noch geschossen und da war man dann doch chancenlos.
Ich erinnere mich nochmal 2013, glaube ich, als du bei St. Pauli warst. Da warst du schon mal nominiert. Da hast du ein schönes Tor, ich glaube, gegen Union geschossen, gegen Union Berlin. Da warst du zumindest nominiert für Tor des Monats. So,
Das
und
kann ja
jetzt.
sein. Guck mal, das habe ich nicht mal richtig wahrgenommen.
Und jetzt also das auf jeden Fall bekommen mit dem Tor gegen Nürnberg war es, glaube ich, ne? Jetzt.
Ja, richtig, richtig.
Auszeichnung jetzt am letzten Wochenende gab es für dich auch, so habe ich es empfunden, Standing Ovations bei deiner Auswechslung von einem ja, sehr gut gefüllten und richtig gut aufgelegten Holstein-Stadion. Ich stelle mir mal vor, das ist doch auch ein Traum für einen Fußballer, jetzt sowieso nach Corona, aber wenn ein Stadion sich erhebt.
Ja, klar, also gerade wie angesprochen, wenn du jetzt gefühlt eine halbe Ewigkeit nicht mehr vor Zuschauern gespielt hast, dann merken wir, glaube ich, alle, egal ob dann auswärts oder zu Hause, dass das einfach wieder mehr Emotionen weckt, einfach mehr die Heimmannschaft dann auch pusht. Das hat man jetzt auch gerade in den Auswärtsspielen dann leider gegen die Fortuna am Ende gesehen, was so Zuschauer noch ausmachen können dann in den letzten Minuten. Aber das ist einfach das, was den Fußball ausmacht. Und dann tut sowas natürlich auch nach einem vernünftigen Spiel richtig, richtig gut, wenn man dann so verabschiedet wird.
Zumal du in deiner Karriere auch eigentlich nur so bei Vereinen gespielt hast, wo wirklich eine fantastische Kulisse ist. Überall eigentlich.
Ja, kann man so sagen. Also da war immer eigentlich heiße Atmosphäre und besonders halt immer positiv, egal wie schwierig die Situationen waren, eigentlich grundweg immer die volle Unterstützung da.
Da passt vielleicht jetzt, wir haben ein paar Fragen nämlich an dich reinbekommen. Folgende Frage, ganz gut rein. Was war dein emotionalster Karrieremoment? Die Frage haben wir ein paar Mal reinbekommen.
Da ich immer ein bisschen vergesslich bin, ist natürlich
Ja.
so das Bayern-Spiel das, was am noch nicht so weit zurückliegt. Ich glaube, das ist für den ganzen Verein, für jeden von uns war das, glaube ich, ein Moment, der unfassbar ist und den man so auch nicht oft miterlebt hat. Dazu noch das Halbfinale dann auch als Zweitligist. Sonst am letzten Spieltag habe ich schon mal die Relegation natürlich auch mit Werder, wo wir in Heidenheim dann das Ding gerade noch rumgerissen haben. Vorher schon mal den Nicht-Abstieg am letzten Spieltag gegen Frankfurt klar gemacht. Das sind so halt so einzelne Spiele, die dann doch schon ja, mehr Bedeutung, wo extremer Druck auch da war, dann haben und die dann natürlich im Gedächtnis bleiben.
Was war eigentlich der größte Unterschied zwischen dem Spiel gegen Bayern, außer dass es ein Heimspiel war, und dem Halbfinale in Dortmund? Weil auch gegen die Bayern seid ihr ja in Rückstand geraten.
Ja, gut, aber gegen die Bayern ist wirklich alles zusammengekommen, ne? Da kam ja der Wind und der Schnee. Oder wie war das noch bei Thomas Müller? Nein, aber da lief ja wirklich alles. Ich glaube, wir haben bis zur letzten Sekunde dran geglaubt, das irgendwie dann noch reißen zu können. Jeden Elfmeter haben wir irgendwie eiskalt verwandelt. Und so eine Spiele machst du dann aber auch nicht in aller Regelmäßigkeit. Kannst nicht jedes Mal wieder so ein Spiel haben. Das gehört auch immer ein Gegner dazu, der vielleicht auch nicht den besten Tag hatte. Das musst du dann auch ehrlicherweise sagen. Und das war gegen Dortmund eben nicht so. Die haben sich in einen richtigen Rausch in der ersten Halbzeit gespielt. Und da waren wir dann ja, komplett chancenlos und auch verunsichert dann schnell und dann geht so ein Spiel halt mal komplett in eine andere Richtung. Deswegen waren es am Ende komplett unterschiedliche Spiele.
Und wenn du dann noch das Spiel von Werder in der Relegation ansprichst, das sind ja nochmal komplett andere Vorzeichen. Gegen Bayern konntet ihr im Grunde ja komplett frei aufspielen, weil die Bayern sind halt da, alle erwarten genau das Gleiche. Die Bayern marschieren jetzt hier in eine weitere Runde beim Zweitligisten gegen Heidenheim. Das war doch bestimmt ein ganz anderer Druckabfall, nenne ich es mal, als das Spiel dann vorbei war.
Ja, sicher. Also Bayern, wir konnten ja letztendlich nur gewinnen. Also das Spiel in Dortmund, das hat auch jeder abgehakt, 0-5, das ist normal, so mehr oder weniger. Gegen Bayern haben wir halt die Riesenüberraschung, die Riesensensation, aber da geht natürlich jeder auch mit einer gewissen Leichtigkeit rein, weil du kannst in dem Spiel nur gut aussehen, du kannst die großen Bayern nur ärgern. Deswegen ist das immer etwas leichter als in so einem Abstiegsendspiel oder zwei Abstiegsendspielen gegen Heidenheim, da hast du halt komplett den Druck. Also du kannst ja nur verlieren. Du musst eigentlich als Erstligist und als Werder Bremen, musst du eigentlich gegen Heidenheim gewinnen und das Ding klar machen. Das ist auch für jeden selbstverständlich. Und das, mit der Saison dann auch im Rücken, die ja auch nicht lief, wo nicht keiner vor Selbstvertrauen dann auch strotzt in so Spielen, das war wirklich eine ja, ungemeine Drucksituation und ich glaube, das hat man am Ende auch gemerkt, was da alles abgefallen ist nach dem letzten Spiel.
Wie, auch wenn du sagst, du bist leicht vergesslich, aber kannst du dich noch erinnern, so an die Stimmung vor dem Rückspiel in der Kabine? Ist es dann wirklich, jeder sitzt da für sich in sich gekehrt, muss das erstmal mit sich selber ausmachen, was gleich passiert, oder schwört man sich da ein? Wie war das?
Natürlich schwört man sich ein und natürlich redet man sich positiven Mut zu und wir sind besser und die Qualität haben wir und so, aber letztendlich, wenn du auf dem Platz wieder stehst und den ersten Fehlpass spielst, dann geht der Mist wieder von vorne los, den du vielleicht vorher im Kopf hattest. Von daher war, glaube ich, ja, so dass ich fand, im Rückspiel hat man es noch besser gemacht als im Hinspiel halt zu Hause, wo ja jeder erwartet, dass du da die Weichen gleich schon klarstellst. Und trotzdem versuchst du natürlich irgendwie immer positiv als Team da aufzutreten, was dann aber im Spiel dann immer wieder mit leichten Rückschlägen natürlich auch wieder in Frage gerät oder ins Wanken gerät. Da musst du halt gegen ankämpfen. Und das sind halt die Situationen, die auch als Profi dann am schwersten zu bewältigen sind. Und wir haben es dann Gott sei Dank auch mit etwas Glück noch gemeistert, aber das kriegst du dann auch nicht immer so ganz einfach geregelt.
Aber es gab ja ein Happy End zum Glück. Und das gilt auch für deine Fußballerlaufbahn, die ja wirklich sehr stark ist. Ich würde gerne mal, das machen wir immer im Turmhöfen-Podcast, so deine Wurzeln, die ja nun wirklich auch in Schleswig-Holstein liegen, beleuchten. Also man kann nachlesen über dich, du kommst ja vom TSV Russe und von Eidertal, von Eidertal, ne? Molfsee.
Eidertal-Molfsee.
An was erinnerst du dich denn von damals noch, aus dieser Zeit? Wann ging das so los, der kleine Finn?
Also der kleine Finn, ja, das trifft's ganz gut. Die absoluten Highlights als für den kleinen Finn und für uns alle waren, glaube ich, damals immer noch die Turniere in der Ostseehalle. Hinz Cup, Hertie Cup, das waren, glaube ich, wo wir alle drauf hingefiebert haben, mal in der großen Ostseehalle spielen zu dürfen, so ein großes Turnier. Und ansonsten hat das, glaube ich, immer Bock gemacht, gerade die Hallenturniere, aber auch die Kleinfeldspiele und so. In Russi sowieso als Kleiner, aber dann nach Molfsee sind halt viele Freunde aus Russi dann nach Molfsee. Dann wollte ich auch unbedingt dahin. Da hatten wir auch unfassbare Momente. Ich habe dann ja praktisch zwei Jahrgänge gespielt, C- und B-Jugend. Und Molfsee hat ja eigentlich auch immer eine ganz vernünftige Jugend. Das hat mich gerade so in der Persönlichkeit auch weitergebracht, weil man da doch dann auch gerade in der C-Jugend auch ein bisschen mehr Persönlichkeit halt vorangehen musste, weil wir halt nicht so eine gute Truppe, oder wir hatten eine geile Truppe, aber fußballisch waren wir dann nicht immer auf höchstem Niveau, sagen wir es mal so. und da musstest du halt schon versuchen, immer weiter voranzugehen. Und das hat mich, glaube ich, auch ein Stück weit weitergebracht.
Also auch eine geile Truppe neben dem Platz, sagen wir so.
So, ja, auch. Ja. Das auf jeden Fall, auf dem Platz auch, aber vielleicht nicht alle immer mit den Riesenmöglichkeiten. So, jetzt muss ich da irgendwie noch rauskommen aus der Nummer. Auf jeden Fall war es eine geile Zeit.
Warum hast du überhaupt mit Fußball angefangen? Ich erinnere, dass deine Opa sehr erfolgreich Handball gespielt hat beim THW, TSV Altenholz etc.
Ja, aber da hat mein Vater schon stark gegen angewirkt, indem so. Erst hat er, glaube ich, sogar noch Handball, ihn sogar mal als Trainer und so weiter gehabt, aber dann aus Trotz hat er, glaube ich, gesagt, jetzt spiele ich doch Fußball. Und dann bin ich eher in die Fußstapfen. Meine Mutter hat auch Fußball gespielt. Von daher war dann gleich für mich fast klar, ja, in die Richtung wird's wohl gehen.
Okay. Aber der Opa hat dann trotzdem zugeschaut auf dem Fußballplatz.
Ja.
Oder in der Ostseehalle.
Ja, auch. Da war man natürlich auch gerne. Als Kieler kommst du ja nicht drum rum. Oder in der Ostseehalle bei unseren Turnieren natürlich auch. Aber ich glaube, die hatten auch alle immer Freude am Fußball, wenn die Kleinen hinterm Ball hinterher rennen, da fängt mein Kleiner jetzt auch gerade an. Ich finde, das sind so Momente, die machen ja einfach nur Spaß.
Das sind wahrscheinlich dann noch die größeren emotionalen Geschichten wahrscheinlich, als was wir vorhin alles, was dieses Nice to Have, was wir besprochen haben, Tor des Monats, Auszeichnung Fußballer des Jahres.
Genau, also da gibt es so viele emotionale Momente, wenn man dann mit alten Freunden oder Weggefährten drüber redet, da kommen dann fast mehr Emotionen hoch als bei so einem Preis dann, ne? Das stimmt auf jeden Fall.
Wenn wir in deine Zeit zurückgehen, du sagst schon C-Jugend, B-Jugend, da bist du persönlich auch gereift. Gab es einen Zeitpunkt oder nicht genau den Moment, aber eine Entwicklung, in der du gemerkt hast, ich will mehr, ich kann auch mehr?
Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, ich will auf Teufel komm raus mehr, weil da gab es halt die Phase, wir hatten auch eine richtig gute Auswahl, wir hatten eine super Truppe hier dann bei Holstein. In der B-Jugend sind wir dann ja alle von diversen Vereinen aus Kiel und Umgebung dann zu Holstein gekommen, weil es da dann ja so Bundesliga-Fußball und so weiter gab und hatten halt auch eine super Landesauswahl, aber dann hat sich halt irgendwann die Frage gestellt, so, du musst jetzt weg, wenn du Profi werden willst, musst du eigentlich woanders hin, sei es nach Köln, Schalke, Dortmund, was auch immer. Und den Schritt wollte ich halt nie gehen. Von daher wollte ich nicht auf Teufel komm raus, sondern ich hatte Bock auf Fußball. Ich dachte aber, ich will hier Fußball spielen, ich will zu Hause bleiben. Das Umfeld und sowas, das war viel wichtiger als diese intensive Ausbildung in Internaten. Und ich würde eher sagen, dass diese Lockerheit, nicht der unbedingte Wille, mich dann letztendlich in die richtige Bahn gelenkt haben.
Also du sagst schon auch über dich, ich bin sehr heimatverbunden.
Ja, definitiv. Familie, Freunde, dieses Bodenständige hier im Norden, in Kiel, ja, das gefällt mir ganz gut und das brauche ich auch so ein bisschen um mich.
Klassische Frage, darf aber in einem schleswig-holsteinischen Fußball-Podcast auch nicht fehlen. Was fasziniert dich so sehr an Schleswig-Holstein? Was gibt dir dieses Heimatgefühl neben der Familie?
Ja, freundliche, offene Art. Dann hast du hier einfach die Förde, den Strand, das Meer und so. Also da machen halt auch andere Urlaub. Das muss man sich nur manchmal vielleicht ein bisschen öfter sagen, wie herrlich das hier ist, wenn das Wetter dann auch mal stimmt. Und ansonsten ist für mich irgendwie das Zuhause, wo deine Familie ist, wo die Freunde sind. Das ist einfach am schönsten, da zu sein. Ich glaube, dann ist es fast auch egal, wo dieser Ort dann liegt.
Hattest du als junger Fußballer Vorbilder?
Ja, ich hatte damals, Micha Ballack war auf jeden Fall mal ein Vorbild. Dann hatte ich lange in der hier bei Holstein B-Jugend und so noch Ruud van Nistelrooy Trikot unter. ja, das waren dann so zwischendurch die Vorbilder, ja.
Wenn man früher in Kiel groß wurde und Holstein noch nicht zweite Bundesliga gespielt hat, sondern eher Regionalliga, teilweise auch Oberliga, da gab es ja in Schleswig-Holstein eher die Frage, für wen ist man in der Bundesliga? Ist man für den HSV etc.? Wie war das in der Familie Bartels?
Ja,
darfst du das überhaupt sagen?
Das ist so ein Thema mit meiner Vergangenheit auch und mit meinen schönen Erinnerungen an die Pauli-Zeiten und Werder-Zeiten darf ich das fast nicht sagen und jetzt auch als Holsteiner. Aber mein Patenonkel hatte halt damals Dauerkarten beim HSV und als kleiner Junge bist du froh, irgendwo in einem Stadion zu sein und dann bin ich halt da mitgefahren. Das war so die beste Möglichkeit für mich und von daher war man zumindest als kleiner Junge auch so ein bisschen Fan.
Mhm. Völlig legitim, völlig legitim. Ich glaube, das verzeihen dir alle bei Werder und St. Pauli.
Hat sich auch geändert, stark
so
geändert.
Mittlerweile Erzfeind wahrscheinlich, mittlerweile Erzfeind.
Ja, auf jeden Fall. Also ja, auf jeden Fall ist mittlerweile eine Riesenverbundenheit zu St. Pauli und Werder da, die auch für immer bleiben wird, glaube ich.
Vorbilder kann es ja auf zwei Weisen geben. Das sind einmal Spieler, die man anhimmelt, weil man die selber im Fernsehen sieht oder das sind die Stars. Auf der anderen Seite sind das die Spieler, wenn man als junger Spieler in eine Mannschaft kommt, die einen als Führungsspieler mitziehen. Wer waren das in deiner Karriere, beispielsweise als du dann das erste Mal in die A-Mannschaft gekommen bist?
Also die Zeit war damals, glaube ich, noch ein bisschen eine andere. Wir hatten hier, als ich hochgekommen bin aus der A-Jugend, hatten wir viele ältere Spieler, erfahrene Spieler. Ich war dann zeitweise mit André Breitenreiter zum Beispiel auch auf dem Zimmer. Der hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Ich habe ja auch damals immer noch ein paar Flausen im Kopf gehabt. Und da haben sie mich dann irgendwann mit der Zeit da in dem Kreis auch ein bisschen zurechtgestutzt und trotzdem immer noch ein bisschen die Hand drüber gehalten, dass nicht gleich alles zum Trainer und in andere Etagen kam. Und so haben Das waren so die ersten Schritte, wo ich dann auch langsam gemerkt habe, hier, wenn du was willst, dann musst du auch ein bisschen Disziplin an Tag legen. Und hast du natürlich, bei St. Pauli hatten wir, glaube ich, eine Truppe, die einfach mit enorm, ja, das war einfach ein eingeschworener Haufen. Die sind aus der dritten Liga schon aufgestiegen, in die zweite, dann in die erste mit Ebbers, Bruns und Co. Das war, glaube ich, ein Haufen, der einen auch sehr geprägt hat, weil das einfach so eine Gemeinschaft war. Da passte, glaube ich, nicht viel zwischen.
Kruse auch noch, oder?
Ja, auch. Ja. Und Timo Schulz jetzt, der Coach. Ja, und so weiter und so fort. Und dann hast du natürlich in Bremen dann auch noch wirklich mit Pizarro und auch Max und so weiter wirklich auch Spieler gehabt, die einfach so eine Qualität haben und die dich einfach auch fußballerisch nochmal irgendwie einen Schritt weiter gebracht haben. Von daher hat so jede Station so seinen Teil dazu beigetragen, dass man sich ein bisschen weiterentwickelt, dass man vielleicht den nächsten Schritt geht und am Ende dann jetzt, hoffentlich noch nicht am Ende, aber zumindest jetzt soweit ist, dass man eine vernünftige Karriere hingelegt hat.
Absolut, absolut. Mit wem bleiben so die größten Freundschaften? Also wenn du Breitenreiter beispielsweise ansprichst, ist da noch Kontakt da?
Ja, wenig, letztens mal für eine Aktion von ihm, die er da unterstützt. Da hatten wir mal Kontakt. Aber sonst sind über die Zeit ein paar Freundschaften, wirklich gute, richtig enge Freundschaften entstanden. Aber ansonsten verliert sich das leider wie so oft. Man schreibt nochmal danach, dann wird es irgendwie immer weniger und man irgendwie verläuft sich das denn oft. Die richtig guten Freundschaften kann man nachher wirklich an einer Hand fast abzählen, aber trotzdem hat man natürlich super, super Leute und super Bekanntschaften gemacht im Laufe der Karriere, die man auf jeden Fall auch nicht missen will.
Eine weitere Frage, die wir reinbekommen haben, wo wir über Vorbilder oder anders gesagt über Führungsspieler auch sprechen. Ich lese mal vor. Wie wirkt die Aura eines gestandenen Profis auf junge Leute? Man braucht ja die Erfahrenen, die auch führen, wenn junge Talente dazukommen. Aber wie geht das? Reicht da der Name alleine schon? Ich ahne die Antwort, aber vielleicht kannst du ein bisschen ausführlich antworten.
Na, ich denke nicht, dass der Name alleine reicht. Ich glaube, das muss man schon ein bisschen mit Leben füllen. Das macht, glaube ich, auch jeder auf seine Art. Ich bin ja jetzt kein Lautsprecher, sondern versuche es eher dann durch meine Art, Fußball zu spielen auf dem Platz und meine ruhige Art trotzdem rüberzubringen. Es ist, glaube ich, schon auch ein Unterschied. Mittlerweile sind die jungen Spieler auch gefühlt schon ein Stück weiter, ein Stück selbstbewusster, treten ein bisschen anders auch auf als früher, was auch gut ist, weil. Nur wenn du selbstbewusst und ja, von deinen Qualitäten auch überzeugt bist, kannst du auch die Leistung abrufen. Deswegen ist das an und für sich gut, aber trotzdem glaube ich, dass auch jeder heutzutage immer noch ein bisschen aufguckt, so was macht der, da sich nochmal was abguckt und so weiter, das ist ja ganz normal. Und so macht das jeder erfahrene Spieler auf seine Art und Weise, aber trotzdem reicht da der Name an sich nicht alleine aus.
Weitere Frage bezüglich auch deiner Erfahrung. Woher nimmst du die Energie, Kraft, immer noch auch so frech und so frisch aufzuspielen?
Ja, das ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen das, was ich auch vorhin, diese Lockerheit angesprochen habe. Wenn ich die verliere, dann ist es halt bei mir, glaube ich, vorbei. Wenn ich verkrampft Fußball spiele, dann kann ich einfach keinen guten Fußball spielen. Von daher versuche ich immer noch mit einer gewissen Lockerheit, mit Spaß und Freude am Fußball einfach auf den Platz zu gehen. Und nur so kann es zumindest bei mir dann funktionieren. Ich denke auch bei den meisten anderen.
Heißt also, wenn du für dich selber merkst, die Lockerheit ist einfach weg, dann hätte es keinen Sinn mehr, sagen wir so.
Ja, also der Mix aus Lockerheit und Anspannung muss da sein. Also ich bin jetzt keiner, der auf den Platz geht, den Ball viermal hochhält, wie vielleicht ein Messi oder Co., die da ohne Anspannung. Ich brauche schon eine gewisse Spannung, weil sonst bringe ich auch nicht meinen besten Fußball, aber diese Mischung irgendwie, die macht's aus.
Anspannung vor jedem Spiel oder auch schon nochmal vor einem Training?
Nee, vorm Training jetzt nicht so intensiv, aber schon immer noch vor jedem Spiel. Vielleicht ein bisschen weniger jetzt, weil wo die Zuschauer nicht da waren, weil das irgendwie für mich immer so ein Punkt war, volles Haus, irgendwie noch mehr Adrenalin, noch mehr auf Zündung irgendwie, das hat mich immer noch mehr gepusht. Das fehlte so ein bisschen, aber jetzt, wo sie zurückkommen und so, das macht dann doch wieder auch noch mehr Freude, noch mehr Bock, da rauszugehen und Gas zu geben.
Ich habe auch das Gefühl, das ist ja so eine Wechselwirkung, weil nicht nur ihr freut euch über die Fans, sondern die Fans freuen sich natürlich auch, dass sie wieder zurück sind. Und auch gegen Aue jetzt, obwohl es natürlich nicht voll ausgelastet werden durfte, die Stimmung war ja war bombastisch. Wie kam es unten auf dem Platz an?
Ja, war auf jeden Fall gut. Und man darf ja auch nicht vergessen, wir hatten davor zwei Erlebnisse mit 0-3 zu Hause. Das ist ja auch nicht klar, dass du dann gleich wieder diese positive Energie auch draußen hast auf der Tribüne. Und deswegen war das, glaube ich, für uns alle ein super wichtiges Spiel, sowohl für die Fans als auch für uns auf dem Rasen. Und die gegenseitige Wechselwirkung war wirklich vorhanden.
War das jetzt diese endgültige Befreiung? Weil in den letzten Wochen habt ihr auch gesagt, es ist schon schwierig, das aus den Klamotten zu bekommen, was gegen Ende der letzten Saison passiert ist. Man denkt immer noch mal dran, so ein bisschen an die Relegation, dann startet man nicht so gut. War das jetzt die Befreiung oder war es schon Düsseldorf?
Also erstmal glaube ich nicht, dass man jetzt groß noch hadert mit der letzten Saison, sondern das Einzige, was in meinen Augen war, ist die kurze Pause, die man hatte und die kurze Vorbereitung.
Okay.
Dass wir da alle nicht auf dem Stand sein konnten zum ersten Spiel mit der kurzen Eingewöhnungsphase mit den Neuen, dass wir da vielleicht noch nicht auf dem kompletten Fitnesslevel waren zum ersten Spieltag. So, das kam alle zusammen. Das haben wir jetzt peu à peu nachgeholt und das kann jetzt trotzdem erst der Anfang gewesen sein. Ne? Ich glaube, das war ein richtiger Schritt in die richtige, es war ein guter Schritt in die richtige Richtung, schon in Düsseldorf, wo wir ein bisschen anderen Fußball gespielt haben als sonst, ein bisschen tiefer standen. Und jetzt gegen Aue im Heimspiel sind wir, glaube ich, schon wieder ganz anders aufgetreten und das muss einfach auch der Maßstab sein, aber dafür müssen wir weiter hart arbeiten. Also es ist jetzt nicht damit getan, bupp, jetzt ist der Knoten geplatzt, sondern Spiel für Spiel wieder weiter arbeiten.
War das die entscheidende Umstellung gegen Düsseldorf, dass ihr tiefer standet? Oder du wurdest ja auch ein bisschen im Mittelfeld verschoben, um ein bisschen Stabilität da auch noch auch zu bringen. Musstest du dich da groß umstellen? Ich werde gleich noch einen zweiten Teil dieser Frage anbringen, aber erstmal der Punkt.
Ja, auf jeden Fall wollten wir erstmal gut stehen, was wichtig war, und wollten dann nicht die Räume bieten, die wir vielleicht in den anderen Spielen vorher, wenn du in 3 Spielen 9 Gegentore kriegst, ist das einfach viel zu viel. Und dann wollten wir einfach versuchen, dass wir vernünftig stehen und dann selber Nadelstiche setzen. Ich glaube, das ist uns in dem Spiel ganz gut gelungen, obwohl, glaube ich, natürlich unsere Herangehensweise immer die sein wird, dass wir versuchen, möglichst viel den Ball zu haben, selbst das Spiel zu gestalten. Aber man muss sich halt die Sachen wieder erarbeiten und manchmal muss man dann auch eine kleine Umstellung vornehmen, um dann wieder auf den richtigen Weg zu kommen.
Wie viel Spaß hat es im Zentrum gebracht?
Ja, für mich persönlich, natürlich ist es eine Umstellung, aber ich mag eigentlich das Zentrum so von den Räumen offensiv ganz gerne. Defensiv ist es halt ein bisschen anders. Du musst doch vielleicht ein paar mehr Räume zulaufen, ein paar mehr Wege machen, die du sonst nicht so erkennst, wenn du außen spielst, und die musst du dann auch wieder erstmal erkennen, wenn du wirklich lange, lange Zeit nicht mehr so im Zentrum gespielt hast, ist das erstmal wieder ungewohnt, aber an und für sich kann ich mich damit sehr gut auseinandersetzen mit der Rolle.
Zweiter Teil der Frage kommt jetzt nämlich mit einem Zitat aus den Kieler Nachrichten. Die haben danach nämlich geschrieben: Diesen Mann bringt nichts so leicht aus der Ruhe, der findet immer eine Lösung. Stimmt das?
Hört sich jetzt erstmal gut an, aber natürlich nicht immer, weil letztendlich muss auch immer eine Lösung da sein. Ja, wie gesagt, ich versuche da mein Teil dazu beizutragen und versuche da Lösungen im Zentrum zu finden. Ich glaube, wir haben da insgesamt, sind wir da jetzt gut aufgestellt. Auch wenn ich außen spiele jetzt mit Luis und Steven kann das ja eigentlich auch spielen, Alex. Wir haben da, glaube ich, insgesamt eine gute Qualität sowieso im Zentrum und auf allen Positionen jetzt. Und wenn ich dann im Zentrum versuche, auf die Art und Weise meinen Teil dazu beizutragen, dann wird das Ziel für mich sein.
Wie viel Freiheiten genießt du? Gegen Aue warst du wirklich überall zu sehen. Hinten hast du gerettet, vorne, du warst auf dem Flügel. Wie viel Freiheit genießt du und wie viel nimmst du dir einfach?
Ich glaube schon, dass man natürlich gewisse Abläufe hat und gewisse Räume, die man anläuft. Aber das gilt, glaube ich, für uns alle, dass man ein bisschen so sieht, wo läuft jetzt ein Fabi hin, dann beläufst du den Raum dahinter und so weiter. Das ist dann so ein bisschen so aufeinander abgestimmt, auch intuitiv dann. Offensiv geht es, glaube ich, immer ein bisschen freier, aber defensiv ist ja ganz klar, dass du dich da komplett in die Position begeben musst, wo du hilfst, wo du den Gegner bekämpfst. Und da habe ich mit Sicherheit auch noch Steigerungspotenzial. Das ist für mich auch ganz klar.
Wie erlebst du Fiete Arp?
Ja, ein Top-Junge mit Riesenqualität. Ich hoffe, dass das jetzt so ein bisschen für ihn der Brustlöser war mit dem Erfolgserlebnis, mit dem Tor. Weil die Qualität bringt er, glaube ich, einfach mit, um ein richtig guter Stürmer zu werden. Und wir brauchen halt auch einen vorne, der die Dinger dann reinmacht oder die Bälle sichert. Und deswegen wäre es sehr wichtig, wenn er jetzt wirklich das mit, ja, als kleinen Brustlöser sehen würde.
Und eine letzte personelle Frage noch, weil wir auch gerade über Führungsspieler und Erfahrene gesprochen haben. Inwiefern kann Luis Holtby helfen?
Ja, ich glaube, vom ersten Training an war er da, war er laut, mit Anweisungen, hat Verantwortung gleich übernommen, er will den Ball haben. Und deswegen glaube ich, mit seiner Erfahrung, neben seinen ganzen fußballerischen Qualitäten, die er sowieso, glaube ich, mitbringt, kann er, glaube ich, ganz wertvoll oder sehr, sehr wertvoll für uns sein. Und hat man nicht zuletzt auch beim letzten Tor dann gesehen, wie er das vorbereitet hat.
Zum Abschluss habe ich hier ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich vorbereitet, um die natürlich auch Schleswig-Holsteins Fußballer des Jahres nicht herumkommt. Wir starten mal mit einer einfachen, vielleicht einfachen, vielleicht auch nicht. Messi oder Ronaldo?
Ah, Messi.
Warum?
Ja, also ist schwer zu beantworten, weil die einfach beide auf einem anderen Niveau sind als viele andere oder als fast alle anderen. Aber mit der Torquote und eben nicht mit dieser Stärke noch im Strafraum, mit dem Kopfball und mit dieser Wucht, ist es halt irgendwie noch schwerer, diese Tore zu erzielen. Und deswegen ist ein Quäntchen vor Ronaldo.
Was magst du mehr, ein 5-4-Sieg oder ein 1-0?
Ja, ich als eher offensiv denkender gerne 5-4.
Wie wird es nach dem 5-4 in der Kabine aussehen? Wird's trotzdem Ärger geben bei Ole Werner, weil er sagt, es kann nicht sein, dass er hier 4 Tore kassiert?
Boah, danach wahrscheinlich nicht, aber in der Analyse auf jeden Fall. Und während des Spiels wird es mit Sicherheit auch mal klare Worte nicht nur von Ole geben, sondern auch hinten aus der Defensive.
Wie erlebst du Ole eigentlich? Weil der hat ja neben dir auch Standing Ovations bekommen. Auch bei den, ich habe es gesehen, als er bei der Sportschau da interviewt wurde am Wochenende, da kam er kurz gar nicht zu Wort, weil die Fans so laut waren da auf der Tribüne.
Ja, ich glaube, er macht seinen Job sehr, sehr gut, unaufgeregt, versucht jetzt auch in der Phase, wo es nicht so lief, ruhig zu bleiben. Natürlich muss man dann auch mal klare Worte finden, das ist ja ganz klar. Du musst die Dinge ansprechen, die dann vielleicht nicht so funktionieren. Aber insgesamt weiß er uns, glaube ich, richtig immer auf die jeweiligen Partien vorzubereiten, hat einen guten Mix aus Autorität und trotzdem einer gewissen Lockerheit. Und deswegen passt er, glaube ich, da sehr, sehr gut hin.
Jetzt kommen wir vielleicht zu der entscheidenden Frage dieses Podcasts. Bis eben war alles Geplänkel, jetzt wird es ernst. Jetzt diese Frage wird immer gestellt und sie ist ein Politikum. So viel kann man sagen, da werden sich jetzt, also du musst überlegen, was du antwortest. Nutella mit oder ohne Butter?
Ja, da gibt es für mich nur mit, aber eigentlich mit Margarine.
Tatsache! Ernsthaft?
Ja, schön vermischt, richtig dick, beides.
Mal schauen, was das für Reaktionen jetzt in der Fanwelt.
Das ist immer die Frage, ne? Die Frage der Fragen.
Eine habe ich noch. Hells Bells oder das Schiffshorn?
Ja gut, das eine ist ja eher zum Einlaufen. Da hatte ich, muss ich sagen, jetzt auch wieder Gänsehaut. Und das Schiffshorn ist ja dann eher auch nach einem Erfolgserlebnis. Also ich kann da kann ich keine Antwort geben. Ist beides geil.
Punkt. Völlig in Ordnung. Finn, ich danke dir sehr. Was passiert jetzt in der Länderspielpause außer Training? Habt ihr ein bisschen Freizeit, Kopf frei bekommen?
Schon, wir haben ja dann morgen noch ein Testspiel, wo man nochmal körperlich und taktisch ein bisschen an die Grenzen geht. Und danach haben wir dann auch mal 3 Tage frei. Ich glaube, tut auch jedem gut. Jeder ein bisschen abschalten und danach Fokus. Geht es wieder weiter, um dann auch wieder zu punkten.
Danach Fokus. Ich danke dir sehr, Finn, dass du Zeit hattest, bei uns im Podcast zu sein. Liebe Grüße, alles Gute und vor allem bleib gesund.
Dankeschön. Tschüss.
Ein kleiner Hinweis auf das Magazin des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes. Das kommt nämlich einmal im Monat raus. Seit diesem Jahr gibt es die Kickmall, das Magazin des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes. Die aktuelle Ausgabe Nummer 8 herausgekommen, handelt vom Thema Wiederanpfiff, wie die fußballerische Normalität so langsam in Schleswig-Holstein zurückkehrt. Da gibt es fantastische Geschichten, es gibt Bilder vom schleswig-holsteinischen Pokalduell zwischen Holstein und dem SC Weiche Flensburg 08. Wir blicken auf die Auszeichnung der Provinzialversicherung mit dem SRV zum Thema Fairplay. Es gibt nämlich die Fairplay-Geste des Monats. Da kommt der Sieger des Jahres 2020 nämlich auch aus Kiel. Ähnlich wie bei der Wahl zum Fußballer des Jahres. Der Sieger heißt Vincent Jakobsen vom Kieler MTV und der wird in der aktuellen Kickmall vorgestellt. Genauso geht es übrigens auch um den Rendsburger TSV. Der ist nämlich in diesem Monat im Vereinsporträt zu sehen. Das und mehr jetzt in der aktuellen Kickmall. Klickt euch mal rein auf unsere Webseite srv-kiel.de. Da könnt ihr das Heft bestellen.